Mord à la Hollywood von Werner Alexander, Teil 2. Sehr verehrte Damen und Herren, Abteilungsdirektor für Gewaltverbrechen der Wiener Kripo, Dr. Hans Trauer, trat gestrafft vor die versammelte Belegschaft von Reportern.
Ich danke Ihnen, dass Sie sich hier zusammengefunden haben, und ich möchte zur aktuellen Sachlage eine Stellungnahme abgeben.
Der dritte Mord des sogenannten Ghost Killers lag nun gut eine Woche zurück, und man tappte noch in absoluter Dunkelheit.
»Meine erste Frage.«
Ein Journalist der Wiener Kronenzeitung erhob sich.
»Kennen Sie die Identität dieses Wahnsinnigen? Wer hat das Video in YouTube eingestellt?«
Dieses musste Trauer verneinen.
»Zu unserem Bedauern noch nicht. Alles, was wir gegenwärtig zu wissen meinen, ist der Umstand, dass Opfer Nummer 1 und 3 Studenten waren, allerdings unterschiedlicher Fachrichtungen.« Das Todesvideo des dritten Opfers wurde von einem öffentlichen Provider übertragen. Die ESP konnte in die Nationalbibliothek verfolgt werden. Die spezifische Zugangskodierung war auf Cäsar Bachlaner ausgestellt. Der war doch Opfer Nummer 1.
So ist es, bestätigte der Vorstand.
Es liegt klar auf der Hand, dass der Mörder auch Bachlaners Berechtigungskarte entwendet hat.
Wie wollen Sie die Bevölkerung vor weiteren Übergriffen schützen, wenn Sie keine Ahnung haben, wer sich hinter der Filmmaske von Ghostface verbirgt? Diese Frage kam von einer Reporterin des Kuriers.
Darauf kann ich gegenwärtig keinen Kommentar geben,
hielt sich Trauer bedeckt.
Unsere Untersuchungen laufen auf vollen Touren und wir werden jede noch so kleinste Spur verfolgen. Aber Tatsache ist doch,
ließ nun ein anderer Korrespondent verlauten,
dass dieser Ghostkiller, wie er bereits in einigen Berichten genannt wird, eine Blutspur durch Wien zieht und es nicht absehbar ist, wann und ob sie diese Serie stoppen können.
»Es ist gerade mal 14 Monate in etwa her«, wurde von anderer Seite eingeworfen, »dass Dr. Gellers seine Gräueltaten verübte und nun steht Ihre Abteilung abermals einem so kaltblütigen Killer gegenüber.« Denken Sie nicht, dass es an der Zeit wäre, Ihren Hut zu nehmen und die Ermittlungen einem frischeren Wind anzuvertrauen?
Zunächst an Herrn Sauer von der Presse. Wir werden diesen Wahnsinnigen stoppen, komme, was da wolle. Und um Sie zufriedenzustellen, Frau Berger.
Nun wandte sich der Direktor an die Berichterstatterin der Österreich.
Die Gerechtigkeit geht schrittweise vorwärts. Meine Ermittler verfügen über mein unbegrenztes Vertrauen. Ich glaube nicht, dass ein Wechsel meiner Position daran etwas ändert, und es steht außer Frage, dass ein neuer Vorstandsdirektor andere Ergebnisse in der kurzen Zeit erzielen könnte. Aber wie wir alle wissen,
gab nun der Vertreter der Heute zu verstehen,
trägt Justitia eine Augenbinde, und daher ist es doch mehr als fraglich, wie weit Ihre Ermittlungen auch wirklich zielgesetzt sind. Womöglich wollen Sie das Treiben des Ghostkillers unter den Teppich kehren. »Diese Anschuldigung, Herr Baumann, möchte ich überhört haben. Dieser Killer wird gefasst werden, dafür verbürge ich mich. Anderenfalls werde ich, wie angedeutet, meinen Abschied nehmen.«
Während die Pressekonferenz tagte, waren Römer und Henning emsig dabei, die vorhandenen Fakten zu ordnen. »Cäsar war Student für Jura«, gab Joe kund. »Clemens Orientierung belief sich auf die Kunst. Beide kannten sich nur oberflächlich.« Nach deren Kursplänen hatten sie nur einen einzigen Studienplatz gemeinsam, und das war die Filmgruppe. Cäsar trat vor etwa 2 Monaten bei, während Clemens schon seit geraumer Zeit aktiv war.
Petra Specht arbeitete für Parmas im Promotion-Marketing, sie...
Michael hielt kurz inne und kontrollierte die Unterlagen.
Sie stellte auf Messen und Verkaufsausstellungen Dessous vor.
Ja, ärgerte sich Römer. Aber sie haben nichts gemeinsam. Warum diese Menschen? Killt dieser Wahnsinnige wirklich wahllos durch Wien?
So hat es zumindest oberflächlich den Anschein,
entgegnete Henning ruhig.
Vielleicht sollten wir die direkten Privatleben der Opfer beleuchten. Es könnte sein, dass wir dadurch einen Silberstreifen vorfinden.
Die Kriminalisten trennten sich. Römer übernahm die Aufgabe, die Privatleben zu durchforsten, während Henning den Part antrat, die Beteiligung der Opfer in dem Filmclub zu erkunden. Joes erster Weg führte in die Villa von Wilhelm, Hans-Maria und Elisabetha Bachlaner. Die Mutter des Verstorbenen hatte sich einigermaßen gefasst und war nun auch bereit, ein paar Fragen zu beantworten.
»Ich möchte Ihnen mein Beileid aussprechen«, eröffnete die Kommissarin sanft das Gespräch. »Auf Bitten Ihres Gatten.« Wilhelm H. M. Bachlaner stand fürsorglich hinter seiner Frau. »Haben wir die Befragung Ihrer Person bis auf gegenwärtig aufgeschoben. Ich werde Sie auch nicht lange mit weiteren Schmerzen konfrontieren, aber können Sie mir sagen, welche Aktivitäten Ihr Sohn als Tagesablauf sein eigen nannte?«
Elisabetha Bachlaner hatte rot umrandete Augen. Dieses zeigte darauf, dass sie viel geweint hatte. Unter Tränen spielte sie unbehaglich mit ihrem Taschentuch und erzählte schluchzend.
»Cäsar war ein sehr bescheidener Junge«, sagte sie. »Er war immer sehr gelehrig und galt bei seinen Mitschülern in der Vergangenheit als Streber. In der Hauptschule und in Folge auf dem Wirtschaftsgymnasium stand Cäsar stets alleine. Er wusste schon sehr früh, dass er Jura studieren wollte und setzte seinem Weg dieses auch zum direkten Ziel. Er wollte irgendwann einmal unbedingt Richter sein.«
»Und hatte er eine Freundin?« Elisabetha schaute Joe lächelnd an. Auch Wilhelm schien bei diesem Thema etwas aufzublühen.
»So kleine Liebschaften hatte Cäsar in der Vergangenheit schon immer wieder.«
Die Mutter geriet ins Schwärmen.
»Hässlich war Cäsar ja nicht, nur eben zurückhaltend und auf schulischem Gebiet ein Ass. Selbst die Brille, welche er trug, schien seine Gesichtszüge zu intensivieren. Als er zu studieren begann, zog seine damalige Freundin nach Bregenz und der Kontakt schlief schließlich ein. Auf der Uni, erinnerte sich Elisabetha Bachlaner, hatte Cäsar es doch schwerer, eine neue Liebschaft zu finden, aber seit etwa 3 Monaten schien sich das geändert zu haben. Cäsar erzählte uns, dass er ein wahnsinnig nettes Madel kennen und nach seiner Aussage auch lieben gelernt hatte. Anfangs ließ sie ihn einfach abblitzen. Sie war mit einem Architekturstudenten liiert. Doch vor etwa 2 Monaten wendete sich dieses Blatt. So erzählte es zumindest Cäsar. Er meinte dazu, man darf einfach nicht locker lassen.
»Kennen Sie zufällig Ihren Namen?« Herr und Frau Bachlaner schauten sich leicht verwundert an.
»Das ist eine sehr belustigende Sache«, erklärte die Gattin schließlich. »Ihr Name ist bislang niemals gefallen. Cäsar wollte sich mit dem direkten Bekanntmachen noch etwas gedulden. Sie arbeitet nach Cäsars Aussage in einem Dessous-Geschäft. Für uns war dieses einerseits etwas fragwürdig, aber man sollte niemals aufgrund des Berufs auf den Charakter der Person schließen.«
»Darf ich mich etwas in Cäsars Zimmer umsehen?« Dies war die letzte Bitte der Kriminalistin. Die Eltern erlaubten dies und Römer stieg ohne Begleitung in den ersten Stock hinauf. Cäsars Reich befand sich am Ende des Korridors, linker Hand. Nachdem Joe eingetreten war, schaute sie sich zunächst einmal besonnen in dem Raum um. Erneut sprach Michael Henning bei Rektor Engel vor. Es sollte ein sehr kurzes Gespräch sein, da der Kommissar nur eine rasche Auskunft über den Filmclub erbat.
»Ich kann es nicht fassen, dass nun schon 2 Studenten unserer Universität auf so bestialische Weise den Tod fanden.«
Der Vorstand zeigte sich zutiefst erschüttert.
»Wir werden alles daran setzen, diese Vergehen aufzuklären«, versicherte Henning fest und ging zu seiner Frage über. »Könnten Sie mich eventuell in eine Sitzung des Filmclubs involvieren?«
Dies war für den Direktor ein leichtes, zumal in dieser Stunde eine Debatte begonnen hatte. Engel führte den Kriminalisten in den spezifischen Saal und stellte den Kommissar als Ermittler vor.
»Ich wünsche, dass ihr alle Herrn Henning eure ungeteilte Aufmerksamkeit und Kooperation anerkennt. Ich meine, das seid ihr euren beiden Studienkollegen schuldig.«
Der Kommissar wollte zunächst wissen, ob alle, mit Ausnahme der beiden Verstorbenen, zugegen waren. Dies wurde bejaht, und die kommende Frage war schon an den Präsidenten des Clubs, Herrn Gregory Fink, gerichtet.
»Wer von Ihnen stellte für die Studenten Bachlanner und Hintermoser den Beteiligungsantrag? Kann ein jeder so mir nichts, dir nichts mitten unter dem Semester dem Club beitreten?«
»Im Grunde schon«, antwortete Fink offen, »aber für Cäsar stellte Mario den Antrag.«
»Wer von euch ist dieser Mario?«
fragte Henning. Ein hochgewachsener, muskulöser Student erhob und meldete sich.
»Ich bin Mario, Mario Kaspar. Es ist korrekt, ich habe Cäsar auf sein Bitten hinauf in den Club eingeführt.« »Studieren Sie beide dasselbe Fach?«
»Nein, Herr Kommissar.«
Kaspar schüttelte den Kopf.
»Cäsar orientierte sich auf das Recht, ich interessiere mich mehr für die Planung und Umsetzung und etablierte mich in der Architektur. Cäsar wusste wohl, dass ich in dem Club zugegen bin und stellte die Anfrage. Ich sah keinen Grund, sie zu verweigern.«
»Aber du kannst nicht abstreiten«, richtete Fink seine Worte an Kaspar,
»dass du doch ganz schön sauer auf Cäsar warst. Immerhin hat er dir die Freundin ausgespannt.«
Kommissar Henning horchte auf. Er schaute Kaspar eindringlich an, und dieser nickte.
»Ja, das ist schon korrekt. Natürlich war ich anfangs erzürnt über diese Entwicklung. Wer nicht? Aber Cäsar und ich, wir haben unsere Differenzen beigelegt. Und du musst nicht reden, Gregory. Auch du empfandest tiefen Hass gegen Cäsar wegen seiner Bloßstellung in Bezug auf die Logik von Scream.«
»Studiert die Dame auch hier auf der Uni?«
Kaspar schüttelte den Kopf.
»Nein, Herr Kommissar, das tut sie nicht. Sie ist im Marketing tätig.«
»Und Hintermoser? In welcher Sparte bewegte sich Clemens?«
»Er wollte einmal Bildhauer werden und studierte Kunst«, äußerte sich eine sehr junge Studentin, welche in der ersten Reihe saß.
»Also haben die beiden sonst keinen gemeinsamen Nenner als diesen Club?«
Dies war mehr eine Feststellung als eine Frage, und es ging auch keiner der Anwesenden darauf ein.
»Wie kam Hintermoser in den Club?«
»Clemens kam durch seine damalige Freundin zu uns«,
offerierte Fink sich besinnend.
»Das ist ein gutes Jahr her. Hintermoser war damals im vierten Semester. Bis vor einem halben Jahr war er mit Michaela zusammen. Sie war von Anfang an im Club und sogar meine rechte Hand.«
»Weshalb änderte sich das?«
»Das Verhältnis der rechten Hand, meine ich damit.«
»Michaela war durch die Trennung sehr frustriert. Sie stieg aus dem Filmclub aus und wollte sogar das Studium schmeißen. Das konnte ich ihr ausreden. Aber seither ist sie nicht mehr wie früher. Verschlossen und in sich gekehrt.«
Erst weit nach Mittag kehrten die Kommissare in das Büro zurück. Und noch bevor sie ihre Erkenntnisse teilen konnten, wurden sie mit einem Besucher konfrontiert.
»Mein Name ist Jonas«, nuschelte die junge Frau. »Michaela Jonas. Ich glaube, dass man es auf mein Leben abgesehen hat. Nur wer?«
Frau Jonas berichtete, dass sie in ihrem Postkasten einen Brief vorgefunden hätte.
»Er ist unfrankiert und auch ohne Angabe von einer Anschrift.«
Mit zittrigen Fingern reichte sie das Kuvert an die Kriminalisten.
»Ich habe mir nichts dabei gedacht, ihn geöffnet und gelesen. Es steht nur geschrieben, dass ich die Nächste bin. Die Nächste wobei?«
Henning streifte sich Handschuhe über, nahm den Brief in Empfang und bat Frau Jonas, dass sie doch so freundlich sei und ihre Prints zu Vergleichszwecken abgeben sollte.
»Dies dient lediglich zu ihrer Sicherheit, so dass wir sie einwandfrei ausschließen können.«
Nach der Aufnahme des Protokolls, die junge Dame gab an, dass sie Gartenbautechnik studiere, wurde Frau Jonas von einer Streife nach Hause gefahren und unter Beobachtung gestellt.
»Nun observieren wir zwei mutmaßliche Opfer«, sprach Joe nachdenklich, »und dieser Wahnsinnige schweigt sich seit dem letzten Mord aus. Wenn wir weiter annehmen, dass der Goose-Killer nach dem Prinzip der ersten Tode aus dem Dreiteiler Scream agiert, wer wäre als Nächster an der Reihe?«
Henning, an den diese Frage gerichtet war, unterbrach die Untersuchung des Briefes und schaute seine Kollegin verbissen an.
»Genau genommen gibt es mittlerweile ja vier. Wir können nur mit Sicherheit sagen, dass die ersten drei als Vorlage benutzt wurden. Nicht 1:1, aber immerhin nahe daran. Die Initialen der Opfer stimmen mit den Anfangsbuchstaben in den Filmen überein. Nur, dass eigentlich Casey Becker in Scream 1 nicht das erste Opfer war, sondern das zweite. Vor ihr starb ihr Freund. Aber das ist wohl die künstlerische Freiheit des Täters. Michael schüttelte sich. Clemens Hintermoser, also CH, wie bei Christine Hamilton aus Scream 3, war unser letztes Opfer. Doch wie passt Michaela Jonas in dieses Bild? Ihre Versalien sind MJ und aus welchem Grund pausiert er so lange?
Ich finde es auch interessant, äußerte sich nun Rümer, dass die neue Freundin Cäsars Petra Specht war. Wie haben sich die beiden kennengelernt? Sie hatten im Grunde keine Verbindung zueinander, da Petra keine Studentin war, aber...
Aber, fügte Michael hinzu, wir wissen nun, dass Petra zuvor mit einem Studenten zusammen gewesen war, und dieser Student war Mario Kasper. Also besteht dennoch die Option, dass sie sich an der Uni getroffen haben, sogar sehr wahrscheinlich, da Cäsar anderenorts kaum anzutreffen war, außer noch in der Nationalbibliothek.
Da hast du recht, ergänzte Joe. Wenn ich Petras Freundin nicht noch einmal befragt hätte, wäre dies wohl untergegangen. Doch jetzt wissen wir, dass es zwei Studenten und eine Außenstehende erwischt hat. Doch darin ist absolut kein Muster zu erkennen.
Die Überwachung von Frau Ritter bleibt auf jeden Fall aufrecht, entschied Henning, und Rümer nickte. Hinzu kommt nun noch der Schutz von Frau Jonas. Ich denke, dass eine der beiden ein Ablenkungsmanöver ist. Nur welche? Und die Frage der zeitlichen Varianz bleibt leider auch weiterhin im Raum hängen.
Tag 12 der Stille. Henning stand zu dieser späten Abendstunde dem Schutz von Jasmin Ritter vor. Josephine Rümer überwachte das Wohlbefinden von Michaela Jonas. Die Dunkelheit legte sich allmählich über die Stadt, und in den vergangenen 4 Tagen hatte sich absolut keine Neuigkeit ergeben. Die Beamten traten auf der Stelle, und sie fühlten sich ausgelaugt und hohl.
Havanna an Roma, es zirpte im Funk. Keine Vorkommnisse. Wie läuft es bei dir?
Hier, Roma, sprach die Kommissarin. Absolutes Stillschweigen bisher. Die Zielperson ist vor einer Stunde nach Hause gekommen und seither habe ich ihre Fenster im Blick.
Objekt gegenwärtig im Park, meldete Henning, zusammen mit ihrer Mutter. Ring ist gezogen.
Verstanden, Havanna. Und abschließend gebot Rümer, in einer Stunde neue Meldung oder eben bei Gefahrenpunkt. Umschalten von International auf Amerikanisch. Over and out. Die Minuten verstrichen. Längst hatte sich die Straßenbeleuchtung eingeschaltet und Rümer gähnte auf. Ihre Knochen schmerzten. Sie rutschte unruhig auf ihrem Autositz hin und her, wagte es aber nicht auszusteigen und ein paar Schritte zu gehen. Die Fenster von Michaela Jonas waren gut erhellt, und die Kriminalistin konnte auch die junge Frau immer wieder erblicken. Der Gehsteig wurde von verschiedenen Passanten genutzt, und die wenig befahrene Straße führte friedlich in die Dunkelheit. Autolärm wurde nun hörbar. Ein dunkler Opel bog aus der Schöpfergasse ein und hielt mit den vollen Scheinwerfern vor der Nummer 32. »Roger an Hau!« Noch während eine schwarz gekleidete Person ausstieg, kontaktierte Joe ihren Partner. »Victor ist in der Schönbrunner Allee zugegen. Ich greife zu!« Hastig sprang Rümer aus ihrem Wagen. Sie sprintete über die Fahrbahn zum Tor des Hauses 32, hörte beim Vorüberlaufen, dass der Motor des Opels lief. Aber noch bevor sie dieses erreichte, stürmte der Ghostkiller, Michaela Jonas vor sich herstoßend, aus dem Wohnblock. »Stehen bleiben!« gebot die Kommissarin, die Waffe im Anschlag. »Sie sind verhaftet!« Frau Jonas starrte aus weit aufgerissenen Augen auf die Kriminalistin. Der Killer hielt sein Messer an die Kehle seines Opfers und dirigierte die Frau als Schutzschild zu seinem Fahrzeug. »Ich wiederhole!« Zur Bekräftigung gab Joe einen Warnschuss in die Luft ab. »Stehen bleiben und Messer weg! Lassen Sie die Geisel los! Es gibt kein Entkommen!« Der Killer mit der Ghostface-Maske schwieg weiterhin. Gut gesichert durch den Körper von Frau Jonas, enterte er seinen Wagen und zog die junge Frau mit sich.
Es war durch diese Handhabe für die Polizistin unmöglich, einen sicheren Schuss abzugeben, ohne Gefahr zu laufen, das Opfer zu treffen. »Raus, Mann! Sie können uns nicht entkommen!« Unbeirrt lenkte der Ghostkiller das Automobil auf die Fahrbahn und gab Gas. Römer folgte ihm. »Achtung, an alle!« Ohne Verschlüsselung forderte die Kriminalistin Verstärkung an. »Ich verfolge einen dunklen Opel mit dem Kennzeichen W115502MC. Dringend tatverdächtigt wird der Fahrer der gesuchte Ghostkiller zu sein. Er ist bewaffnet und hat Frau Jonas als Geisel im Wagen. Er fährt die Schönbrunner Allee hinauf, Abweichmöglichkeit auf die Gassmann- oder Grünbergstraße.« Römer trat das Gas durch. Die Nacht war ruhig und wie durch ein Wunder wenig befahren. Auch der Opel schoss mit Höchstgeschwindigkeit durch die Dunkelheit, und die Kommissarin hatte Mühe, das flüchtende Fahrzeug nicht aus den Augen zu verlieren.
»Joe, hier Mike, gib mir deinen Standort.«
Ihr Kollege meldete sich über Funk.
»Ich befinde mich jetzt an der Zufahrt Schönbrunner Straße und blockiere die Fahrbahn. Over.«
Rasch griff die Kriminalistin nach der Sprecheinheit und knirschte. »Dieser Mistkerl scheint deine Gedanken zu lesen oder er hört den Funk ab.« Die Aussage Joes gab keinen Anlass zur Hoffnung. »Er ist soeben auf die Trivoli-Gasse abgebogen. Versuch ihn über die Schönbrunner Schlossstraße zu erreichen.« Die Rücklichter des Flüchtigen waren für die Polizisten schon fast nicht mehr zu erkennen, und Joe war außer sich, dass er ihr entkommen würde.
»Hallo, Joe!«
Wieder kam die Stimme Hennings aus dem Funk.
»Der Opel mit dem Kennzeichen W115502MC ist soeben aus der Ruckergasse ausgetreten. Ich kann ihn gerade noch sehen. Er ist vor mir auf der Schönbrunner Straße. Ich glaube, er will den Margaretengürtel erreichen.«
»Das gibt es doch nicht!« Römer holte das allerletzte aus dem Dienstwagen heraus. »Wo bleibt die verdammte Verstärkung?« Dann verlief alles sehr schnell. Der dunkle Opel überquerte den Gaudensdorfer Gürtel und bog danach auf den Margaretengürtel ab. Dabei musste er etwas ins Schleudern gekommen sein, denn der Wagen überschlug sich, flog ein paar Meter durch die Luft und landete knallend auf den Rädern. Er schlitterte auf den Bürgersteig und krachte mit dem Motorblock gegen die Hausfront. Hennings Auto war nur wenige Momente hinter dem Opel. Er erreichte soeben das Geschehen, sah, wie der Ghostkiller mit der Geisel um das Messer rang. Mit dem Mut der Verzweiflung donnerte Michaela Jonas den Angreifer auf die zerschundene Motorhaube, und sie packte den Arm mit dem Messer und drückte diesen kraftvoll nach unten. Hennings Reifen quietschten, als er mit einer Vollbremsung neben dem demolierten Opel zum Stehen kam. Frau Jonas war auf die Knie gefallen, sie hatte die Hände vor das Gesicht geschlagen und weinte.
»Es ist schon gut«,
versuchte der Kommissar, die junge Frau zu beruhigen.
»Es ist vorbei. Sie haben dem Schrecken ein Ende gesetzt.«
Per Handy informierte Michael die Mordkommission. Dann trat er die Dienstwaffe im Anschlag und entsichert an den Ghostkiller heran und stieß ihn zunächst kräftig mit dem Fuß an.
»Seien Sie vorsichtig!«
Unter Tränen rief Frau Jonas diese Worte zu dem Polizisten.
»Es heißt doch, dass Sie immer wieder kommen!«
Der Oberleib des Killers war über die gesamte Motorhaube geschoben. Die Beine, welche unter dem schwarzen Kapuzenumhang hervorragten, standen quer zum Gehweg. Die Arme hingen leblos herab, und keine Regung durchfuhr den hochgewachsenen Körper. In dieses Szenario erreichte auch Joe Römer den Tatort, und ebenfalls die Waffe in der Hand stieg sie aus.
»Haben wir ihn?«
fragte sie.
»Ich denke schon«,
antwortete kurz Henning.
»Ich wollte soeben nachschauen, wer unter dieser geschmacklosen Maske verweilt.«
Langsam beugte sich der Kriminalist über den Verdächtigen. Römer sicherte den Kollegen. Das Messer war tief in die Brust eingedrungen, und es war kaum denkbar, dass dadurch kein lebensnotwendiges Organ getroffen war. Zunächst griff der Kriminalist nach dem Puls des Verdächtigen. Er konnte keinen fühlen. Dennoch, die Vorsicht nicht außer Acht zu lassen, stieß Michael den Lauf seiner Waffe mehrmals in die Seite des Regungslosen.
»Kein Anzeichen von Leben«,
sagte Henning trocken.
Jetzt wollen wir mal sehen, wer sich hinter dir verbirgt.«
Die Waffe in der Rechten fasste der Kommissar mit der Linken nach der Ghostface-Maske und zog sie von dem Kopf. Der Polizist biss sich verbittert auf die Lippen und das so fest, dass ein schmaler Rinnsal Blut austrat.
»Wer ist es?« fragte Römer. »Sag schon, Mike, und spann mich nicht so auf die Folter.«
Henning stand so, dass Joe nichts sehen konnte. Den Bereich weiter sichernd wechselte sie langsam die Position.
»Kaspar«, keuchte der Kriminalist stockend, »es ist Mario Kaspar.«
Die Mordkommission war schnell zur Stelle und neben dem Gerichtsmediziner und den Spurenexperten erschienen auch die Schaulustigen und Reporter.
Etwa 14 Tage hielt der sogenannte Ghost Killer, welcher 3 Morde nach der Vorlage einer Horrortrilogie begangen hatte, Wien in Atem. Doch heute Nacht fanden seine Wahnsinnstaten ihr jähes Ende. Sein letztlich auserkorenes Opfer, Frau Michaela Jonas, konnte sich gegen den Mörder behaupten und ist am Leben.
Neben zahlreichen Zeitungsjournalisten war auch das Fernsehen zugegen. Ein Blitzgewitter der Fotografen erhellte die dunkle Nacht beinahe taghell, und man konnte der jungen Frau ansehen, dass ihr diese Ruhmbezeugung unbehaglich war. Henning beobachtete zusammen mit Römer das Geschehen. Der gesamte Verlauf war mit so viel Glück abgelaufen, dass man das eigentlich gar nicht verstehen konnte. Es war kein anderer verletzt, und außer dem vermeintlichen Ghostkiller hatte hierbei auch kein anderer den Tod gefunden.
Sollte es wirklich so simpel sein?
Joe war es, welche diese Frage aufwarf.
Mario war der verflossene Freund von Petra,
sinnierte Michael nach.
Cäsar der Neue. Wenn wir das in Betracht ziehen und nach der menschlichen Logik das Puzzle zusammenfügen, dann könnte es so einfach sein.
Nur warum starb dann auch Clemens Hintermoser? Und aus welchem Grund war das aktuelle Ziel Michaela Jonas? Das passt doch alles nicht zusammen.
Henning rieb sich das stoppelige Kinn. Seit dem frühen Morgen war er nicht mehr zum Rasieren gekommen.
Ein Ablenkungsmanöver? Wo versteckst du einen Baum?
Joe blickte ihren Kollegen von der Seite aus an und meinte,
natürlich in einem Wald, ganz klar.
Und einen Mord?
Ich verstehe, worauf du hinaus willst, Mike, aber begeht man dann nicht logischerweise zunächst Morde an Personen, welche die Tarnung vorlegen?
In der Regel schon, aber wer weiß, welche Gedankengänge Kaspar erdachte. Und vielleicht finden wir im privaten Umfeld von Kaspar einen Fingerzeig auf seine direkte Motivation. Danach legen wir dem Chef die Fakten vor. Mal sehen, was er dazu meint.
Die Polizeifotografen hatten ihre Arbeit getan. Die Spurensicherung packte zusammen und auch der Pathologe schloss seine Tätigkeit.
Durch den Unfall erlitt Kaspar absolut keine Verletzungen. Gestorben ist er, nach meiner Erfahrung, an dem Stich in die Brust. Die Klinge drang tief ein und durchtrennte mit Sicherheit die Aorta. Er ist schlichtweg verblutet, meine ich. Genauer nach der Autopsie.
Ein behördlicher Abschlepptransporter traf ein und der demolierte Opel wurde aufgeladen. Die Medien und auch der Großteil der Neugierigen hatten sich bereits zurückgezogen. Michaela Jonas war von einer Streife nach Hause begleitet worden, und die Kommissare Römer und Henning sichteten zum letzten Mal die Strecke der Verfolgung. Weitere 24 Stunden waren vergangen. Hinter verschlossenen Türen, abgeriegelt und diskret, wurde Hans Trauer unterrichtet.
Bei der Obduktion von Mario Kaspar bestätigte sich Dr. Blenders Vermutung. Die Hauptblutbahn, welche vom Herzen wegführt, wurde durch den Stich gekappt. Er war innerhalb von wenigen Sekunden tot. »Ich lese hier den Vermerk«,
ging der Direktor die Berichte durch.
»Dass man der Ansicht sei, der Unfall war inszeniert. Worauf stützt die Spurengruppe diese These?« »Kaspars Opel wurde genau untersucht«,
erklärte Henning den Report.
»Die Fahrerkabine mitsamt des Beifahrerabschnitts wurden individuell verstärkt. Die Windschutzscheibe fehlte von vornherein und es befand sich nichts im Wagen, welches durch den Überschlag Verletzungen zufügen konnte.« Er vermittelte den Eindruck, nur für diese spezielle Szene vorbereitet worden zu sein.
Zudem fanden wir in Kaspers Aufzeichnungen Unterlagen, welche den Kauf eines vergleichbaren Opels anzeigten. Dieser Wagen wurde auf einem Übungsplatz gesichtet. Joel zog ihre persönlichen Notizen zu Rate. Er wies dieselben Unfallspuren auf und anhand eines Videos, welches wir ebenfalls in Kaspers privaten Sachen fanden, konnten wir das Training des Verdächtigen verfolgen.
So ist es. Er dokumentierte genau die Geschwindigkeit und den benötigten Winkel für die Darstellung.
Alleine? Henning und Römer schüttelten den Kopf. Einer filmte die Übung.
Ein jemand, ergänzte Michael schroff, der diese Beteiligung bei meiner Befragung zu keiner Sekunde erwähnt hatte.
Zusammen, in Begleitung von zwei weiteren Beamten, klopften die Kriminalisten Römer und Henning an die Tür der Wohnung Fink. Caroline Fink, die Mutter von Gregory, öffnete und blickte verwundert auf die Anzahl der Polizisten. »Ja, bitte?« fragte sie. »Womit kann ich Ihnen heute helfen? Ist Ihr Sohn zu Hause?« Römer überreichte den Durchsuchungsbefehl. »Wir hätten einige brisante Fragen an ihn.« »Gregory ist vor einer Stunde weggefahren. Er sagte, er müsse etwas Wichtiges holen und er war schwer durcheinander. Worum geht es denn? Er wird doch nichts ausgefressen haben?« Henning wandte sich an einen der Streifenpolizisten.
»Die Zentrale soll Gregory Fink zur Fahndung ausschreiben. Es besteht Fluchtgefahr. Fink wird verdächtigt, der Komplize des verstorbenen Ghostkillers zu sein.«
Caroline Fink erblasste. Sie schwankte und brach dann besinnungslos zusammen. Die letzten 75 Stunden entwickelten sich zu einem Marathon für die Ermittler der Wiener Kripo. Gregory Fink wurde 20 Minuten, nachdem die Fahndung nach ihm angelaufen war, in der Wohnung seiner Mutter festgenommen. Das Verhör begann zunächst an Ort und Stelle, und der gegenwärtige Politikwissenschaftsstudent zeigte sich betroffen und kooperativ.
»Ich kann nicht glauben, dass Mario so tief gesunken ist.«
Er schlug die Hände vor das Gesicht und schluchzte auf.
»Er war tief erschüttert über den Verlust seiner Beziehung.«
Gregory Fink bat um ein Glas Wasser, und die Kommissare gestatteten dies. Frau Fink, welche sich längst von ihrem Schwächeanfall erholt hatte, brachte ihrem Sohn das gewünschte Getränk.
»Mario versuchte, in den ersten Wochen alles um Petra zurückzugewinnen. Doch sie war anscheinend von Cäsars Art vollkommen geblendet. Mario hatte sie verloren und er wollte das einfach nicht akzeptieren. Doch dass er deswegen morden würde, das kann ich noch immer nicht glauben.«
»Und wie kamen Sie dann in diese Geschichte mit hinein?«
Henning schaute dem Verdächtigen fest in die Augen.
»Ich«, stotterte Fink nervös. »Ich bin nicht mit von der Partie bei diesen Morden gewesen. Ich habe nichts mit dem Blutbad an irgendjemandem zu tun. Das müssen Sie mir glauben. Alles, was ich getan habe, ich wollte Erfahrungen für meine kommende Karriere sammeln.«
»Erfahrungen sammeln?« Römer ging inniger in dieses Thema ein. »Wie wollen Sie für die Politikwissenschaft Erfahrungen sammeln, indem Sie einem Mörder bei seiner Tatvorbereitung behilflich sind?«
»Die Politikwissenschaft«, erklärte Gregory offen, »war der Wunsch meines Großvaters. Leider ist er vor einem halben Jahr verstorben und ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen, dass dieses Studienfach einfach nicht das meine wäre. Ich liebe es, hinter der Kamera zu stehen. Ich bin mehr der Typ, der einen Film machen und drehen will. Ich hatte beschlossen, dieses Semester in der Politikwissenschaft fertig zu machen und dann auf die Filmschule Wien zu wechseln. Meine Mutter zeigte sich verständig und gab meiner Bitte nach.«
Joe warf Michael einen stummen Blick zu, und diese nickte. Schweigend erhob er sich und verließ das Zimmer des Verdächtigen. »Also, gehen wir einmal davon aus«, regte die Kommissarin an und ließ das Video, welches in den privaten Sachen von Mario Kaspar sichergestellt worden war, ablaufen. »Dass Ihre Darlegung der Wahrheit entspricht. Wie kam die Idee, auf einen derartigen Unfall zu simulieren?«
»Mario kam zu mir«, berichtete Gregory ohne zu zögern. »Unser letztes Thema im Club warf die Frage auf, ob es möglich wäre, eine vergleichbare Fahrzeugüberschlagung
wie sie in Serien wie CSI oder anderen Actionfilmen gezeigt werden, zu überleben. In filmischen Darstellungen werden diese Szenen vorwiegend von Stuntmen durchgeführt, welche darauf trainiert sind. Doch wie würde sich so ein Unfall auf einen Otto-Normalbürger auswirken? Wir wollten dies erforschen und ich wollte zugleich meinen Einstiegsfilm für mein kommendes Filmstudium drehen.
Finks Mutter bestätigte die Aussage ihres Sohnes in Bezug auf den Studiumswechsel und Gregory überreichte den Kriminalisten eine weitere DVD-Disc.
Mario gab mir am letzten Tag unserer Zusammenkunft eine Anweisung. Er erklärte mir, sagte Fink offen, dass er wisse, was er mache. Dennoch wäre es gut, wenn ein Außenstehender seine Dokumentation zur Bekräftigung besitze. Er bat mich, wenn ihm etwas zustoßen sollte, dass ich diese Disk aus einem Schließfach vom Westbahnhof holen und an die Polizei aushändigen sollte. Ich habe sie geholt, als sie zu meiner Mutter in die Wohnung kamen.
Daraufhin verlegte sich die weitere Sichtung in das Kriminallabor der Polizei. Römer und Henning sichteten genau die DVD und es taten sich ihnen tiefste Abgründe auf. Das Datenmaterial als Beweislast nutzend, richteten die Ermittler ihre Konzentration nun auf die neue Erkenntnis. An diesem Dienstag, dem 9. Juli, gegen 9 Uhr früh, standen die Kommissare vor ihrem letzten Zugriff. Das Vorgehen war von oberster Stelle abgesegnet und alle Beweisstücke geordnet.
»Anhand des Videos«, knurrte Henning erbost, »ergibt vieles wieder Sinn und ich habe daraufhin alle 4 Streifen von Scream genauestens analysiert. Auf Grundlage der Besprechung aus der DVD fügen sich alle Ungereimtheiten zu einem kompletten Bild zusammen. Leider«, endete der Kommissar trocken, »sind dies alles nur Indizienbeweise.«
»Wir werden sehen, Mike«, entgegnete Joe kalt. »Es gibt dennoch kein Schlupfloch. Auch ohne Geständnis werden die Geschworenen einen Schuldspruch sprechen.« Es klopfte an der Tür und ein Beamter steckte den Kopf herein.
»Entschuldigen Sie die Störung«, sagte er, »aber die Kollegen sind mit der Fracht angekommen.«
»Na, wunderbar«, erwiderte Michael Henning erfreut. »Immer herein damit, wir wollen das Spiel schnellstens zu Ende bringen.«
Minuten darauf wurde eine junge Frau, begleitet von 3 Polizisten, in das Büro geführt. Sie blickte ängstlich aus den Augen und schaute sich verwirrt um.
»Sie verlangen mich zu sprechen?« fragte sie mit leicht schleifender Stimme. »Worum geht es denn? Meinen Sie nicht, dass ich in letzter Zeit genug Dramatisches durchgemacht habe?«
»Wie dramatisch war denn für Sie die Planung und Umsetzung von 4 Morden?«
stellte im Gegenzug Kommissar Henning die Frage.
»Oder wie dramatisch erlebten Sie die Konversation mit Mario Kaspar, indem Sie die Inszenierung der Verfolgung besprachen? Ein Drama wurde uns unweigerlich dargeboten«,
bestätigte der Kriminalist.
»Allerdings direkt von Ihnen persönlich.«
»Ich verstehe Sie nicht. Warum bin ich hier?«
»Das will ich Ihnen sagen.« Nun übernahm die Ermittlerin Römer das Wort. »Wir verhaften Sie, 4 Morde geplant und 2 davon ausgeführt zu haben.« Die junge Frau schrie gepeinigt auf. Sie verdrehte die Augen und kippte vornüber. Die Polizisten, welche sie sicherten, hoben sie auf und trugen sie auf den ledernen Divan, der in dem Büro in der Ecke stand. »Gut gespielt«, lächelte Joe grimmig, während sie der Dame Riechsalz unter die Nase hielt. »Sie haben nichts von Ihrem Können in dem letzten halben Jahr eingebüßt, aber für uns müssen Sie schon wesentlich mehr aufbieten können als diese doch plumpe Darstellung des Unschuldslamms. Machen Sie nun keine weiteren Zicken mehr, wir haben alle vorhandenen Beweise gesichtet und rechtskräftig vorgelegt. Sie haben es sehr schlau eingefädelt, nach der Vorlage Ihres Idols Wes Cravens gebührend. Allerdings haben Sie eines außer Acht gelassen, und das war die Tatsache, dass sich Mario Kaspar ebenfalls mittels einer Videoaufzeichnung abgesichert hatte.«
»Es ist endlich zu Ende.«
Im Büro des Vorstandsdirektors wurde eine abschließende Presse- und Medienkonferenz abgehalten. »Obgleich die Verdächtige kein Geständnis abgelegt hat«, berichtete Kommissarin Römer, »gab sie durch boshafte Bemerkungen
sehr wohl ihre antreibende Kraft in dieser Geschichte zu. Nur es ist unvorstellbar, dass blanke Eifersucht und der Trieb nach Rache vier jungen Menschen das Leben gekostet hat.
Wollen Sie damit andeuten, dass die Entführung nur gestellt war?
Der Sprecher der ZIP zeigte sich betroffen.
So ist es, bestätigte Henning. Michaela Jonas plante akribisch und ohne Skrupel. Begonnen hat alles vor mehr als einem halben Jahr, wo ihr damaliger Freund Clemens Hintermoser die Beziehung mit Michaela beendete. Michaela war seit Jahren die rechte Hand von Clubvorstand Fink und sie war eine begnadete Schauspielerin, nicht nur nach ihrer eigenen Meinung, sondern belegt durch Kritikerniederschriften ihrer Auftritte auf diversen Veranstaltungen.
Korrekt, warf Römer ein. Frau Jonas empfand die Trennung als Schmach. Hintermoser hatte keine Gefühle mehr zu ihr und er sagte es ihr unverblümt und schloss die Liaison. Seit jener Zeit war sie destabilisiert, zog sich zurück und suchte nach einem Weg der Vergeltung. Diesen fand sie Monate danach in Mario Kaspar, der seine Freundin Petra Specht an Cäsar Bachlaner verloren hatte. Für Kaspar, der sich als Sportler und angehenden Architekten sah, war diese Zurückweisung mehr, als er verkraften konnte. Ein Nerd spannte ihm die Angebetete aus und als i-Tüpfelchen vermochte es Kaspar nicht zu schaffen, sie zurückzugewinnen.
»Und warum dann die Maske des Ghostface?« »Reine Ablenkung«,
eröffnete der Kommissar.
»Aus den verschiedenen Gesprächsaufzeichnungen von Mario Kaspar geht eindeutig hervor, dass Michaela Jonas gezielt Scream als Vorlage gewählt hatte. Sie verdeutlichte Kaspar, dass es ein wunderbarer Zufall wäre, dass Cäsar Bachlaner, Petra Specht und Clemens Hintermoser dieselben Initialen tragen würden, als die Opfer in den Anfangsszenen von Scream 1 bis 3.
Henning räusperte sich und sprach folgend weiter.
Die Maske des Ghostface war dabei dann natürlich notwendig, um die Theorie, dass ein Wahnsinniger die Horrorstreifen à la Hollywood kopierte, zu bekräftigen. Zudem wurden absichtlich falsche Fährten gelegt, die verschiedene Verdächtige anpreisen sollten. Und sehen Sie dabei nicht die Option, dass Frau Jonas auf unzurechnungsfähig plädiert, eben aufgrund der Filme geschädigt?
Wir können durch die DVD-Disc nachweisen, dass Frau Jonas zu keiner Zeit eine Unzurechnungsfähigkeit an den Tag legte. Wir können ebenso belegen, dass der Drohbrief an Frau Jonas von ihr selber geschrieben wurde. Die Untersuchung ergab, dass nur die Fingerabdrücke von Frau Jonas auf dem Brief und dem Kuvert waren. Und bevor jemand aus dem Medienkreis darauf etwas erwidern konnte, fügte Joe Römer erklärend hinzu. Die Prints befanden sich auch an den Stellen, wo der Verfasser zulangen musste, wenn er das Blatt Papier in den Drucker und in Folge in das Kuvert gab. Die DNA-Analyse bestätigte, dass der Speicherrückstand ausschließlich der DNS von Frau Michaela Jonas zuzuordnen sei.
Die Daten- und Videodisk von Mario Kaspar bestätigte auch die Aussage von Gregory Fink. Frau Jonas brachte die Idee auf, Fink mittels der Clubdebatten zum Filmen des simulierten Unfalltrainings zu animieren. Michaela erklärte Mario, dass es besser wäre, sie würden sich gegenseitig ein Alibi verschaffen. Er sollte sie entführen und nachdem sie ihm entkommen wäre, sollte ein paar Tage später dasselbe in umgekehrter Folge sich ereignen. Das Ziel diesbezüglich war, die Polizei zu täuschen. Allerdings verfolgte Frau Jonas dabei schon ihren Richtungspunkt, Mario Kaspar alleine für die Morde als Ghostkiller hinzustellen. Woraus ergibt sich diese Annahme, Herr Kommissar? Frau Jonas gab, wie wir schon gesagt hatten, nichts zu, aber sie schwelgte in Rage und implizierte Hypothesen. Die Aufzeichnungen zeigten an, dass Michaela Jonas in Gegenwart von Mario Kaspar niemals davon gesprochen hatte, dass er oder sie verletzt werden sollten. Dadurch war es ihr auch gelungen, Kaspars Hand mit dem Messer in seine Brust zu rammen. Und da der Verlauf in Bezug auf die Anfangsbuchstaben ident war, suchten wir nach Verbindungen von Mario Kaspar zu den Scream-Filmen. Und im vierten Teil fanden wir diesen. In der Einleitungsszene nach der Videosequenz starb in Scream 4 Marnie Cooper als erste, MC, wie bei Mario Kaspar